Und herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, eurem Raumfahrtkanal. Ich glaube, ihr seid gar nicht unbedingt wegen mir hier, sondern wegen meinem Gast heute. Und da will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Den hole ich euch nämlich direkt mal hierher. Und zwar ist Nicola Winter heute Abend mit mir hier. Hallo Nicola.
Hallo Mo, danke für die Einladung.
Nicola Winter wurde in der Astronautenauswahl ausgewählt, ist jetzt ESA-Reserve-Astronautin. Du bist Kampfpilotin gewesen, Offizierin bei der Bundeswehr, hast eine Flugausbildung und eine Ausbilderrolle. Willst mit mir heute auch über den Q8-Start reden und sag doch gerne nochmal Hallo.
Ja. Hallo. Ich finde es ehrlicherweise ganz nett, dass wir uns jetzt zu dieser Uhrzeit treffen. Da funktioniert mein Gehirn doch etwas besser als 4:30 Uhr morgens.
Ja, und ich muss euch ein Geständnis machen, weil Nicola hatte auch heute Morgen Bock und meint, ja, wir machen das. Und ich bin fest davon eigentlich ausgegangen, dass der Start nochmal gescrubbt wird, weil nämlich das Wetter in den Rettungszonen, das sah nicht so gut aus. Also es gibt ja unterschiedliches Wetter, aber gerade bei diesen Crew-Starts, also das Wetter da, wo die Rakete startet, aber dann gibt es Abbruchzonen. Also das heißt, es muss ja die Kapsel, ja, kann jederzeit von der Rakete losgesprengt werden und kommt dann am Fallschirm runter. Und dann sind halt die Bergungszonen, wo dann eine Kapsel praktisch wassern würde, die ist halt auch wichtig. Und da sah das Wetter tatsächlich gestern nicht so gut aus. Und da dachte ich, ja, das wird wieder gescrubbt. Und die Uhrzeit war ja noch schlechter als gestern. Und da dachte ich, dann schiebe ich den Stream direkt irgendwie auf den Montagabend und hoffe dann, dass noch viel, viel mehr Leute mit zuschauen und sich an dem tollen Gast freuen. Nicola, ich gucke gerade, ich hatte mir so überlegt, wenn ich dich schon mal hier habe, dann möchte ich natürlich, dass die Community ganz viele Fragen an dich schickt. Also wenn das für dich okay ist, dann würden wir einfach den Chat sagen, alle Fragen in den Chat ballern und dann werden wir die heute hoffentlich alle beantworten. Und ihr tut mir da einen Gefallen, lieber Chat oder liebe Zuschauer, wenn ihr @mo vor eure Fragen schreibt, weil dann kommt das nämlich bei mir automatisch hier im Trello-Board an und dann kann ich die auch nachträglich die Fragen mir nochmal rauspicken. Ich würde trotzdem sagen, wir schauen in diesen Crew-8-Start von heute Morgen nochmal rein, in der Wiederholung. Hattest du schon mal reingeschaut, Nicola?
Ja, ein bisschen. Ich meine, es lief ja wieder, also was man vor den Kulissen sehen kann, einwandfrei. Wobei ich das für die Astronauten schon spannend finde. Ne? Soll losgehen, dann Verschiebung. Soll losgehen, dann Verschiebung. Dann soll es wieder losgehen mit einer wirklich schlechten Wetterprognose. Und dann findet es tatsächlich statt. Ich glaube nicht, dass die Astronauten waren bestimmt selber überrascht, als es dann wirklich losging und plötzlich ein Go kam und sie nicht wieder aussteigen mussten.
Und es ist ja auch ja richtig viel Vorbereitungszeit. Also das heißt, die sind ja sowieso abgeschottet, weil sie auch nicht krank werden sollen, gerade wenn sie eine Langzeitbesatzung auf der ISS sind. Und ja, dann in die Anzüge reingehen und sich praktisch preppen für den Flug. Und dann sitzen die ja auch nochmal eine richtig lange Zeit lang in der Kapsel, bevor es dann wirklich auch losgeht und Betankungs-Go gibt und so weiter. Ziemlich abgefahren. Tatsächlich, eine Frage, die würde ich dir schon mal stellen, weil die für dich, glaube ich, easy ist. Flacher Mars fragt, was hat Nicola Winter alles geflogen und wo?
Wie lange haben wir Zeit? Aber ich habe die ganz normale Jetpilotenausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Da hat man früher ein kleines Trainingsflugzeug namens T-37 geflogen, dann T-38, dann Tornado, ICR-Tornado auf dem Blechfeld und in der Nähe von Augsburg und in Holloman in New Mexico in den USA. Dann T6 ist ein Trainingsflugzeug, relativ modern, wie so eine PC-9 von Pilatus, richtig geiles Teil. Dann Eurofighter in Lage, in der Nähe von Rostock und Nörvenich bei Köln. Und inzwischen drei verschiedene Hubschraubermodelle. Das ist nämlich das, was ich jetzt nach meiner Bundeswehrzeit mache, ist Rothoffling. Plup, 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 plup.
Ich hoffe, das hat deine Frage hinreichend beantwortet, Flacher Mars. Und das passt eigentlich perfekt, weil dann schalte ich nämlich mal in den Stream, weil tatsächlich der Commander von Crew 8 ist auch ein erfahrener Jetpilot. Wir zeigen euch hier die Wiederholung. Das ist schon passiert. Deshalb blende ich euch oben ein. Wiederholung. Und dann gehen wir vielleicht direkt mal auf den Kommandanten.
Ja, du siehst es ja wie jetzt schon, ne? 4 Stunden vor dem Start sitzen die da schon komplett fertig in ihren Anzügen. Die eigentliche Routine beginnt da 7 oder 8 Stunden vor dem Start. Jetzt haben die das gestern, also vorgestern Nacht, ja auch schon gemacht, die Routine komplett durch. Dann sitzt du da wieder und denkst, das passiert nicht. Und das ist schon ein Auf und Ab der Gefühle. Also, spannend.
Ja, ich habe hier den Matthew Dominic. Nikola, kannst du auch was zu der Crew sagen?
Ja, ich finde die Crew total spannend tatsächlich, weil ehrlicherweise muss ich sagen, wenn da jetzt nur Amis an Bord sind, dann nehme ich das normalerweise natürlich auch wahr und finde es auch spannend, aber nicht so, wie wenn jetzt bei der letzten SpaceX Axiom 3 Mission Markus Wand mit an Bord ist aus Schweden. Und deswegen war das für mich eine ganz normale Crew, bis ich mir die angeguckt habe, sagen, das sind echt abgefahrene Geschichten. So, Matthew ist da noch die normalste Geschichte. Matthew war bei der US Navy Testpilot. Also er ist natürlich ganz normaler Pilot, dann ist er Testpilot geworden. Wurde 2017 ausgesucht, hat 2019 seine Ausbildung fertig gehabt. 5 Jahre später jetzt der erste Flug. Das ist ganz normal. Super spannend, dass er, sehen wir gleich, eigentlich der unerfahrenste ist von der ganzen Crew und mit der Jüngste und den Commander-Seat kriegt. Da muss man jetzt kein Riesenguru sein, um zu sagen, aha, da ist jemand, hat so sein Artemis-Missions-Sternchen schon gekriegt. Ja, also völlig klar, Matthew hat eine Riesenchance auf einen Artemis-Slot. Sonst spannend. US Navy Testpilot, ne? Sieht auch so aus, wie aus dem Bilderbuch hätte sich die US Navy den geschnitten.
Ja, er erinnert mich auch tatsächlich, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, an For All Mankind, den Hauptdarsteller. Aber
Ed Baldwin heißt, also heißt sein Charakter, ich liebe diese Serie. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler in echt heißt. Irgendwer im Chat weiß es, ist ja egal, aber 1:1, klar, das ist Ed Baldwin, wie er lebt und lebt, real life. Yes.
Und ich habe ein bisschen geluschert, also er hat tatsächlich weniger Flugstunden als du. Also schon mal Hut ab, Nicola.
Ja, das stimmt. Also er hat so laut offizieller Biografie so 1750, ich habe gut 500 Stunden mehr. Ich war aber auch Ausbilderin in unserer fliegerischen Grundausbildung. Da fliegt man relativ viel. Er war dafür Testpilot. Das ist schon noch ein bisschen die höhere Ausbildung, vor allem die technisch anspruchsvollere, in der man zwar stundenmäßig weniger fliegt, aber natürlich viel mehr verschiedene Dinge, sehr viel experimenteller. Das ist schon eine ganz ordentliche Portfolio und Lebenslauf, um dann auch Astronaut zu werden.
Und da hat es eben angedeutet, also er Commander, der jüngste von denen und eigentlich der unerfahrenste. Und dann haben wir hier im Prinzip eine NASA-Urgestein dagegen. Und auch tatsächlich der einzige, glaube ich, der mehrfach im All war. Kannst du das zu Michael erzählen?
Ja, das fand ich ja so spannend. Okay, Michael ist 64. Ja, also Matthew, den wir gerade gesehen haben, ist jetzt irgendwie 42, 43. Matthew ist 64. Der ist schon seit 1992, seit 32 Jahren ist er bei der NASA. Erst war er als Flight Doc bei der NASA, dann wurde er 2000 selber ausgesucht, also vor 24 Jahren. Das ist nicht, wo wir anderen alle vor 24 Jahren waren. Ich war vielleicht irgendwo an der Schule, 9. Klasse oder so. Und er durfte dann, und es ist echt cool, er durfte schon zweimal fliegen. Er ist einmal auf Soyuz geflogen, er ist einmal Shuttle geflogen. Also richtig erfahren. Aber der letzte Flug mit dem Shuttle 2009. Das heißt, 15 Jahre jetzt andere Dinge gemacht, Admin gemacht, Forschung gemacht und plötzlich kriegst du wieder ein Assignment. Das finde ich immer bei der NASA völlig abgefahren. Auch diese Politics hinter den Kulissen da, das stelle ich mir schon spannend vor, auch zu sagen, warum hole ich so jemanden nochmal, wenn ich ja ganz viele Klassen und so dazwischen habe. Das finde ich schon spannend. Eben Haufen Erfahrung als Astronaut, Haufen ältere Erfahrung, aber ja tatsächlich dann nur den Pilotensitz in dem Fall.
Markus Mühning fragt, würdest du lieber SpaceX Crew Dragon oder Boeing Starliner fliegen?
Das finde ich eine schwierige Frage, weil jetzt haben wir den Starliner noch nicht mit Crew gesehen. Ne? Also im Moment ist Dragon natürlich brutal zuverlässig. Es ist, da weiß ich tatsächlich nicht, wie der Starliner aufgebaut ist. Es ist halt komplett hands-off. Ne? Es ist eigentlich auf Autopilot, also auch wenn du der Commander bist und das Docking dann später im Orbit nicht klappt, dann dockst du ja nicht wie so you selber, sondern dann geht es halt wieder abwärts. Aber die Zuverlässigkeit ist für einen Astronauten natürlich schon attraktiv. Auch die Spacesuits, die SpaceX da hat, sehen relativ komfortabel aus. Das finde ich sehr attraktiv. Wir werden sehen, ja, wie das bei Starliner dann wirklich läuft.
Ich habe eine Geschichte gehört.
Wäre schon geil.
Eine Geschichte gehört von einer europäischen Delegation, die vor, das muss auch schon mittlerweile 6 oder 7 Jahren drüben war. Und die haben sich sowohl Boeing angeguckt als auch SpaceX. Und da war so der Tenor danach, boah, da SpaceX, das ist wie eine Garage und keine Ahnung, Boeing, das wird richtig gut. Und das also im Prinzip auch die, die sind schon seit Apollo dabei, ist ein Riesenladen und so weiter und so fort. Und dass da eigentlich auch die Europäer auf Boeing gesetzt haben. So, und jetzt ist SpaceX 4 Jahre, glaube ich, schon sind die am Fliegen. So, Crew 8 ist ja also 8. Flug für die NASA, aber da gibt die Axiom-Missionen kommen dazu. Inspiration 4, ich muss nochmal luschern, der wievielte Flug ist für SpaceX mit Crew war?
Die fliegen ja auch mit den Falcons unbemannt. Also die haben ja wirklich viel Erfahrung da. Ich finde tatsächlich das Neuere viel attraktiver. Bei den großen Konzernen hast du viel mehr Fehler im System und gerade Boeing ist jetzt eine andere Sparte, die mit ihren Fliegern und ihren 737, Max 8 und Max 9 und dann fällt ja mal ein bisschen eine Tür raus und so. Oh, Fehlerkultur finde ich da gerade nicht so vertrauenserweckend. Nehme ich lieber SpaceX. Auch die, muss man fairerweise sagen, es wird, wenn man Raumfahrt nur lange genug macht, es wird zu Unfällen und zu Vorfällen kommen. Das kann man nicht verhindern. Niemand, die Amis würden sagen, pitcht da ein perfektes Spiel. Das gibt's nicht. Aber man kann es schon besser oder schlechter angehen.
So, Nummer 3.
Also Janet, Nummer 3.
Genau.
Super spannend. Ich finde, die sieht so auf den ersten Blick relativ normal aus. Denkst du, ja, ist halt eine NASA-Astronautin. Was ich bei ihr völlig abgefahren finde, sie war, bevor sie zur NASA gegangen ist, 7 Jahre lang bei der CIA. Sie ist eigentlich CIA-Agentin im All. Sie war Technical Specialist. Da habe ich natürlich auch wieder versucht zu recherchieren. Okay, sind das die, die wirklich als Spione im Außeneinsatz sind? Scheinbar nein, wenn wir es glauben. Aber die ganze Cyber-Geschichte machen, Cyber-Abwehr, Vorbereitung, Software, alle diese Dinge, ist dann von der CIA zur NASA gewechselt. 2009 ausgesucht. 2011 fertig und jetzt 13 Jahre später erst im All, das finde ich, das ist psychologisch hardcore für einen Astronauten, vor allem, weil alle anderen aus ihrer Klasse, die mit ihr zusammen ausgewählt und ausgebildet worden sind, alle schon geflogen sind und ja auch ein Haufen, die nach ihr kamen und nach ihr ausgewählt und ausgebildet worden sind. Der krasse Funfact dabei, das Einzige ist, der Kanadier Jeremy Hansen, der jetzt bei Artemis 2 mitfliegen soll, ist tatsächlich ihr Klassenkamerad und war auch noch nicht im All. Okay, so viel Durchhaltevermögen musste ich noch nicht zeigen und ich bin schon so leicht frustriert manchmal.
Astronautenauswahl ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich hatte es vorhin so ein bisschen geteasert. Also ich sag mal, Nicola und ich, wir sind eine Generation und im Prinzip hätte ich auch, wenn ich in meinem Leben eine Chance gehabt hätte, wäre das diese Astronautenauswahl gewesen, in der Nicola ausgewählt wurde. Und ich muss gestehen, und das haben viele, haben es auch in meinem Chat, da habe ich den YouTube-Kanal schon gemacht und alle dachten, glaube ich, oder viele hat mir das immer gesagt, ja, Moritz, der bewirbt sich doch bestimmt. Und ich habe gekniffen. Also ich habe noch nicht mal eine Bewerbung abgeschickt, wo man sagt, von wegen, hast du einmal irgendwie die Chance und ich unterstütze immer alle, die zu sagen, mehr als schief gehen kann nichts und versuch's doch einfach, du wirst dich nachträglich ärgern, dass du es nicht gemacht hast. Und vielleicht auch eine ganz witzige Geschichte. Ich muss sagen, ich dachte, wenn Deutschland einen Astronauten auswählt, dann wird sowieso eine Frau Das ist jetzt so ein bisschen vielleicht der Elefant im Raum. So, wir haben 18 Flüge mit Männern oder Menschen aus oder mit einem früher oder später deutschen Pass gehabt und das war keine einzige Frau dabei, wo ich auch dann sage von wegen, naja, mit von wegen, ja, die es liegt an der Qualifikation oder so. Also ich gebe dir 3, aber bei 18 würde ich sagen, da ist dann systematisch irgendwas schiefgegangen. Ich glaube, nur Kasachstan ist das einzige Land, was glaube ich mehr als, also Deutschland und Kasachstan sind glaube ich die Länder, die mit mehr als 3 Menschen im All waren und die nur Männer geschickt haben. Und da ist es ja schon so ein bisschen, ja, ne krasse Geschichte eigentlich so. Und ich sag mal, wir haben so ein bisschen angeschnitten, was du so in deinem Leben gemacht hast. Also an der Qualifikation liegt es, glaube ich, nicht, dass du noch nicht im All warst.
Nein. Also das sind ja viele Dinge. Meine erste Frage an dich zurück wäre natürlich, hast du es denn jetzt bereut? Oder bist du zufrieden?
Ich bin tatsächlich zufrieden, weil ich irgendwann auch so einen Erweckungsmoment hatte, dass das, was ich an der Raumfahrt geil finde, die Technik ist und das Visionäre daran. Und dafür muss ich nicht im All oder auf dem Mond sein. Also ich will jetzt hier, falls Elon oder wer auch immer zuschaut und mir eigentlich einen Platz geben wollte, ich mache das natürlich und habe da Bock drauf. Aber ich glaube, bei mir passiert da tatsächlich viel mehr noch im Kopf, also dass ich halt wirklich sage, also ich habe diese Technikbegeisterung und ich will diese Begeisterung für dieses Thema halt transportieren und deshalb bin ich da tatsächlich fein mit. Also ich habe es nicht bereut, diese Bewerbung nicht gemacht zu haben tatsächlich und denke, das war alles so richtig und da lief der Senkrechtstarter schon und ich habe mich im Prinzip für Senkrechtstarter entschieden und das war definitiv die richtige Entscheidung.
Gut. Also es ist schon so, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Natürlich wurde aus Deutschland absichtlich eine, in dem Fall ja sogar 2 Frauen ausgewählt. Das ist auch kein Zufall. Jetzt ist es aber so, wenn ich sage, ja, wird mir gerne auch auf Instagram uns immer vorgeworfen, Quotenfrau, du bist nur genommen worden, weil du eine Frau bist. Ja, kann man zu einer studierten Jetpilotin natürlich schon mal sagen, dass sie nur eine Quotenfrau ist. Tatsächlich ist es ja so, dass halt 1 oder 2 Plätze höchstens nach Deutschland gehen, wie bei allen anderen. Ja, es wurden insgesamt 17 Menschen ausgesucht. Menschen aus allen Ländern, die diesen Job wirklich richtig gut drauf haben, gäbe es schon ein paar hundert. Und deswegen ist es nicht, ja, wir hatten irgendwie 17 qualifizierte Männer und dann haben wir noch 3 Frauen genommen, sondern die Wahrheit ist, wir hatten hunderte qualifizierte Menschen. Und es ist ein ganz großes Puzzle. Und es ist für die ESA ein Puzzle aus Nationalität und beruflichem Hintergrund und natürlich auch Geschlecht. Weil ich kann auch nicht, auch wenn es die qualifiziertesten wären, 6 italienische Luftwaffenpiloten nehmen. Es geht nicht. Ich brauche 6-mal Luca Parmitano nicht, sondern ich brauche diesen Mix aus verschiedenen Nationalitäten, aus Wissenschaftlern, aus Piloten und natürlich auch an Medizinern und dann selbstverständlich auch an Männern und an Frauen. Und das ist großes Glücksspiel für alle, die qualifiziert sind, passt dieses Puzzle. Aber wenn Sie jetzt eine Pilotin aus Deutschland nehmen, können Sie nicht eine Pilotin aus Spanien nehmen. Mhm. So, ja, oder dass der Mix passt. Es war ja dann auch so, Josef Aschbacher hat bei der, also der Chef, der Direktor General der ESA hat bei unserer Vorstellung gesagt auf der Bühne, ja, jetzt haben wir genauso viele Männer ausgewählt wie Frauen. Das ist lustig, weil sie haben jetzt immer noch weniger Frauen in dieser Auswahl gehabt als Männer. Insgesamt ist ja auch das Korps immer noch nicht paritätisch besetzt. Sowas würde der NASA jetzt natürlich nicht mehr passieren, aber gut. Dass die Chance, dran zu kommen, sehr gering ist, ist immer so. Ich würde sagen, für uns alle, also für alle, die so 40 und jünger sind, kommt noch eine Auswahl in diesem Leben. Das Erlebnis an sich von so einer Auswahl lohnt auf jeden Fall. Du triffst da wirklich lustige Menschen. Auch zu sagen, man darf da antreten, was muss man da machen, behind the scenes. Selbst wenn man den Job nicht kriegt, absolut lohnenswert. Und dann kann man auch wieder 2 YouTube-Folgen zu diesem Thema machen.
Ich habe gerade eine Korrektur von Ian bekommen und da muss ich, also Ian sagt nämlich, dass 12 deutsche Staatsbürger im All waren und ich 18 gesagt habe, ich meine auch 18 Raumflüge. Also das heißt, es sind 12 Männer, die früher oder später mal den deutschen Pass hatten, aber insgesamt waren es 18 Raumflüge. Und ja, jetzt ist natürlich, wenn man sich schon mal in so eine Astronautenausbildung begeben hat, dann ist es eigentlich auch clever, die Person ein zweites Mal fliegen zu lassen, im besten Fall so. Aber theoretisch gab es 18 Mal die Chance, dass ein deutscher Staatsbürger im All war im Nachhinein. Und auf diese 18 hatte ich mich bezogen. Aber hat es natürlich recht, falls ich das missverständlich ausgedrückt.
Und wir haben tatsächlich von allen Ländern weltweit damit das mit Abstand schlechteste Geschlechtsverhältnis, weil die meisten, hast du ja auch schon gesagt, die machen halt dann 2-1, ja, die Briten haben auch mal eine Frau zuerst geschickt, selbst Saudi-Arabien hat jetzt 2 Männer und 1 Frau im All gehabt. Mhm. Saudi-Arabien. Und die war auch keine Quotenfrau. Das ist auch eine richtig gut ausgebildete Ingenieurin. Und natürlich, die Russen haben einen Haufen Frauen, die Amerikaner sowieso. Also, das ist schon ein bisschen peinlich. Aber Deutschland.
Und vielleicht, Russland hast du es angesagt, dann können wir praktisch die dritte Person noch in der Crew mal beleuchten. Da haben wir ihn, Alexander.
Ja, Alexander Gribinkin ist eben von Roskosmos, was ich tatsächlich schon auch immer ganz, ich will eigentlich sagen, schön finde, dass diese Kooperation noch stattfindet. Es geht auch nicht ohne, ja, das wissen vielleicht einige nicht, also man kann die Russen nicht rausschmeißen von der ISS oder so, weil überlebenswichtige, für die ISS überlebenswichtige Funktionen auf der russischen Seite sind. Es wird nach wie vor mit beiden geflogen, also auch Amerikaner fliegen auf Soyuz, solange das politisch so schwierig ist und der Krieg tobt, tue ich mir trotzdem hart damit, aber im Sinn der Sache. Ansonsten war auch Alexander beim Militär durchfliegen. Es ist sein erster Flug ins All und er ist ungefähr so alt wie Matthew. So. Und die können alle Englisch und Russisch.
Mir geht es da ähnlich, also auch mit den, dass es irgendwie, dass man ein Gefühl dann irgendwie dabei hat und so. Und ich muss mich dann auch mal ein bisschen beherrschen, beziehungsweise es ist ja auch im tiefsten kalten Krieg, der mitunter auch mal wärmer war oder so, sind halt diese Wissenschaftskanäle mitunter politisch auch absichtlich offen. Das heißt, selbst wenn man auf allen Ebenen nicht miteinander reden kann, dass man dann halt sagt, man hat diesen wissenschaftlichen Austausch oder den Raumfahrtaustausch, dass man darüber im Zweifelsfall doch mit allen immer noch im Gespräch ist. Und ja, das fällt manchmal schwer, aber manchmal muss man da auch vielleicht darauf vertrauen, dass Leute, die diese Programme insgesamt und überspannend anschauen, dass die schon wissen, was sie tun und dass man da nicht vielleicht auch unter einer mediengetriebenen Stimmung Brücken abbricht, die man vielleicht mal braucht, um dann, dass wir früher oder später doch irgendwie als Menschheit zusammen gut leben können.
Ja, und auf der individuellen Ebene ist das ja eh mal egal. Ja, also ich würde schon denken, dass Matthew als Militärpilot und Alexander als Militärpilot im gleichen Alter sehr viel gemeinsam haben, eine sehr ähnliche Denkweise, die vielleicht von jemandem, der über 20 Jahre älter ist und der ein Fliegerarzt ist, deutlich weiter weg ist. Das ist ja immer das Gemeine. So Pilot, Militär, das ist immer das Gleiche und die verstehen sich mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich gut persönlich.
Ich mache Nicola noch mal kurz mit euch groß. Also, falls ihr jetzt erst einschaltet, das ist Nicola Winter, die ist ESA-Reserve-Astronautin und ich versuche mit allen Mitteln, die ich irgendwie habe, da Leute für zu begeistern, dass sie auf jeden Fall auch ins All fliegen muss und All fliegen wird und hoffe, dass das ganz schnell passiert und ihr habt hier die einmalige Chance, mit ihr ins Gespräch zu kommen durch den Chat. Also, wenn ihr Fragen an Nicola habt, @mo am besten in den Chat schreiben, weil dann kriege ich sie hier nämlich ins Trello-Board rein und ein bisschen Aufhänger ist heute der Crew-8-Start, der leider schon gewesen ist, weil der YouTuber dachte, er weiß, was Phase ist und dachte, der wird nicht stattfinden, weil das Wetter schlecht aussieht, ist aber schon stattgefunden. Aber wir schauen trotzdem gleich nochmal rein. Wir haben gerade die Crew so ein bisschen vorgestellt und ich gehe vielleicht ein paar Fragen, die mich direkt schon
Es sind eine Menge sehr nette Fragen gekommen. So, also wir haben zum Beispiel Günther Schwarzlose fragt, ob ich traurig bin, die F-35 nicht zu fliegen. Nein, ich bin geile Flugzeuge geflogen. So, das ist kein Problem. Dann flacher Mars. I like it. I like the joke. Ja, flacher Mars, weil was könnte eine Reserveastronautin im All fliegen? Wie ist da die Ausbildung? Naja, die Reserveastronautin würde mit Ausbildung zur ganz normalen Astronautin werden. entweder über eine normale ESA-Mission auf einer Crew, weiß ich nicht, 13, 14 Missionen, oh, lass mich Crew 13 machen, Crew 14, Mission mit 6 Monaten ISS und Forschung. Es könnte eine Axiom 4 oder 5 Missionen werden mit einem Kurzzeitaufenthalt und Forschung und Entwicklung auf der ISS und mit ein bisschen viel Glück, dann vielleicht auch eines Tages auf den Mond. Das wäre ja immer mein Plan, aber für den interessiert sich gerade keiner.
Jetzt habe ich die Frage gerade verloren. Zack. Ian fragt, wie gut ist dein Russisch aktuell?
Ja, hat er dich das gefragt oder hat er mich das gefragt?
Ich glaube, das hat er fragt dich. Also
Ja, war ju paruski, это ni problema, no, ja ni lupit это. Also ich kann das schon, ich kann es im Moment überlebensmäßig gut, weil das wie das Deutsche sehr viel an der Grammatik hängt und man deswegen viel üben muss und sich für unsere Ohren auch viel gleich anhört. Ich könnte mit denen im Moment essen und Wässerchen austauschen. Für eine technische Vorlesung würde es gerade nicht reichen, aber auch das geht dann schon wieder.
Martin hatte gefragt, wie ist eigentlich das Anwärterverhältnis bei den Astronautenbewerbungen Mann versus Frau? Weißt du das?
Ja, habe ich natürlich. Ich bin ja eine gute ESA-Lobbyistin, alles auswendig gelernt. Wir hatten 22.500 plus minus Bewerbungen. Davon waren so 24% Frauen. Aus Deutschland haben sich 3.500 Menschen beworben. Davon waren 1.000 Frauen. Viel spannender finde ich, dass sich aus Frankreich, das ja etwas kleiner ist als Deutschland, 7.000 Menschen beworben haben und auch ungefähr 30% Frauen. Und das finde ich tatsächlich für den deutschen Sprachraum erschreckend und schlecht. Das ist ein bisschen der Thomas-Pesquet-Effekt. Deswegen ist auch bemannte Raumfahrt so wichtig, weil das die Menschen fasziniert, zu sagen, oh, wenn Thomas ins All kann oder hat er 2 Millionen Follower auf Twitter, Ex inzwischen, und dann wollen wir das alles studieren und wir wollen uns Mühe geben und wir finden das geil. Und in Deutschland ist das Sachliche, das ruhige, professionelle, indem man keine Emotionen zeigt, halt sehr in. Und da haben wir ein paar Menschen, die das extrem gut können. Und dann alle so, ja, Raumfahrt, keine Ahnung, wieso soll ich mich anstrengen? Ich kann auch, ne, Baby's Beauty Palace werden. Da muss ich nicht so hart arbeiten dafür. Und plötzlich stehen wir da ohne Wissen. Voll schade. Aber ja, ein Drittel der Bewerberinnen, also der Bewerber waren Frauen.
Das gerade noch die Kurve gekriegt und nicht YouTuber gesagt. Ich hätte gelacht, ich hätte es auch nicht persönlich genommen. Aber
nein, aber ich habe das absichtlich, ich meine nicht YouTuber, ich bin ja selber sehr gerne Content Creator, aber es gibt halt gesellschaftlich wertvollere und die anderen halt unterhaltsameren Content oder so, ne?
Ja, ich würde vielleicht nochmal in den Start reinschauen. Also wie gesagt, es ist eine Wiederholung, aber ich finde das halt schon auch abgefahren und ich gucke das total gerne.
Ignition, engines full power and liftoff of NASA Crew 8. Go Falcon, go SpaceX and go NASA.
Und da muss man sich vorstellen, das sind 500 Tonnen Treibstoff. Nikola, du, also, wenn man dann da drauf, also ist für mich schon abgefahren.
Eine Mischung, ja, also aus großer Freude, dass es losgeht und gerade bist du so Max Q und so vorbei hast, denkst du, boah, hoffentlich geht's gut, okay, hoffentlich geht's gut. Ist diese gerade als Erstflieger, ne, ist die Vibration normal, okay, es vibriert ganz schön viel, aber alle anderen gucken noch entspannt, okay, alle sagen jetzt nochmal, ne, das ist wahrscheinlich gut, okay, ja, und du wirst so mit 3, 4 G in den Sitz gepresst, deswegen lieben die Astronauten ja. Das tut nicht weh, aber es macht das Atmen schon schwer. Und es macht es auch schwer, die Hände zu bewegen. Also es ist so leicht unangenehm. Die Beschleunigung ist natürlich geil. Ne? Jetzt sind wir so ungefähr bei Max Q da. Okay, hoffentlich geht's gut.
Also wenn ich die live gucke, bin ich auch tatsächlich, wenn das Menschen drauf sind, auch immer noch aufgeregt. Ich habe locker über 100 Falcon 9 Starts schon gesehen. Aber bei denen, wo Menschen dabei sind, bin ich doch schon immer, wenn ich denke, es ist halt alles so komprimiert auf so einen kleinen Moment und es muss alles funktionieren. So beim Raketenstart, da muss halt alles on point funktionieren. Sonst, also gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, wie es schief gehen kann, als dass es richtig geht. Und ich bin ja auf dem Papier auch Ingenieur und ich bin dann total ehrfürchtig vor so Menschen, die sowas entwickelt haben und die offensichtlich an alles gedacht haben. Und
die das unter Kontrolle haben. Ne? Das zu entwickeln ist nicht die große Kunst, sondern es wirklich on point immer unter Kontrolle zu haben. Und jetzt, man sieht es ja, es ist einfach der brutale Ritt auf dem Feuerstrahl. 20 Millionen PS oder irgend sowas. Und ja, es gibt einen Escape-Mechanism, also man kann sich ja da absprengen, aber man kann es eigentlich nicht ausmachen. Es ist nicht wie beim Auto oder wie beim Flugzeug, dass du aborten kannst und sagen, ja, nee, Entschuldigung, doch nicht, ja, wir nehmen das zurück, sondern es ist so ein bisschen ne, wie Yoda, so there is no try, do or don't do it. Und das ist schon das Krasse. Und wenn es mal an ist, ist es eigentlich auch an. Und jetzt sieht man das, ne, 2,5 Minuten und 6.000 km/h haben die da auf dem Stau stehen. Das ist so abgefahren.
Ich hatte mit Hans Königsmann, der war auch früher bei SpaceX gewesen und hatte im Prinzip Falcon 1 und Falcon 9 mitentwickelt und war auch der Director für Flight Reliability so. Und den hatte ich dann nämlich gefragt, wegen kann man da eigentlich gut schlafen? Und er meinte dann, also er hat generell einen guten Schlaf oder so, aber natürlich ist es spannend. Und ich fand es interessant, auch bei SpaceX, die hatten in den Montagehallen oder so, hatten sie die Bilder von den Astronauten. Und dass im Prinzip alle irgendwie wussten, hey, ich bin hier verantwortlich für damals, Doug und Bob waren bei, praktisch die ersten beiden Testpiloten, die den Dragon zum ersten Mal geritten sind.
Also ich finde das auch, ich würde dieser egoistischerweise wirklich hofft, dass die Verantwortlichen da nicht gut schlafen können. Ständig, die dürfen schon ab und zu gut schlafen. Aber wenn es drauf ankommt, und jetzt ist das Gemeine wie bei Piloten, ganz am Anfang ist es natürlich sehr gefährlich, ja, bis sie das System wirklich die ganzen Kinderkrankheiten entdeckt haben. Dann ist eine Weile, die ist okay. Und dann werden die ja alle, das ist auch ganz normal, da zu entspannt. Also Piloten, die relativ viele Flugstunden haben, haben tatsächlich wieder ein höheres Unfallrisiko, weil man ja meint, wir haben es verstanden. Ja, es geht. Das können wir. Wir haben es jetzt schon 100 Mal gemacht. Das geht auch beim 101. Mal gut. Und natürlich ist das dann der Moment, wo es einen dann wieder trifft. Ja, und da nicht nachlässig zu werden, das ist schon im System nochmal die große Kunst.
Die Triebwerke sind aus, die sind mit der Oberstufe im Prinzip schon im All und das nächste, was kommt, ist jetzt hier die Separation, also wo dann wirklich auch der Dragon, das Raumschiff, sich von der Oberstufe trennt. Schwerelosigkeit hast du auch schon erlebt. Ich glaube, Iljuschin in Russland warst du, ne?
Zeitparabenflüge durfte ich schon machen, genau. Ich war 2018 in Star City, durfte mit der Iljuschin fliegen, auch mit den russischen Ausbildern damals, das war echt cool. Das war super schön, weil es ein reiner Discovery-Flug, ja, das war reine Astronautenausbildung. Wir hatten das ganze Flugzeug zur Verfügung und die Leute waren super nett. Und dann durfte ich einmal mit Novispace in Frankreich aus Bordeaux rausfliegen, letztes Jahr im September. Da war dann sehr viel wissenschaftliche Experimente an Bord. Das war auf Einladung des DLR. Und für mich, das Geile war, dass ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber mich dabei anscheinend so gut angestellt habe, dass die mir jetzt einen Job oder eine Nebentätigkeit als Parabelflugtrainerin angeboten habe und ich ab dem Sommer tatsächlich dann regelmäßig bei Novispace Parabelflüge machen darf und ein bisschen Schwerelosigkeitszeit kumuliere.
Neid tatsächlich. Ich war auch mit Novispace ja in Bordeaux auf einem Zero-G-Kampagne. Und ich war total neidisch auf die Bilder auch aus der Iljuschin, weil also der Airbus ist ja das größte Zero-G-Flugzeug, was es gibt, aber bei der Iljuschin, die ist, glaube ich, noch einen Tick höher. Und was ich auch gesehen habe, die haben dich da halt auch komplett einmal durch die Kabine fliegen lassen. So, das war irgendwie, als ich mit Novus Bus war oder so, war so, ja, der YouTuber, auf den müssen wir aufpassen. Und da war ich halt in einem Käfig und weil halt, das war auch ein Wissenschaftsflug, ne? Das heißt, da waren halt alles voll mit Experimenten und da willst du natürlich auch nicht, dass da so ein Senkrechtstarter auch mal senkrecht landet, wenn dann die Schwerkraft wieder einsetzt. War trotzdem süchtig machend, muss ich auch sagen. Also das heißt so ein,
Das absolut süchtig machen kann man auch nicht so richtig beschreiben, wie sich das anfühlt. Aber natürlich, das ist wieder das gemeine westeuropäische Sicherheitsdenkweise zu den Russen, die sagen, ne, fuck it, lie, you land, me, dein Problem, ja. Das ist natürlich für die Astronautenausbildung, wenn man da viel Platz hat. Die Parabeln sind auch ein paar Sekunden länger, sie fliegen sie ein bisschen anders. Dann ist das richtig gut. Aber ich habe es jetzt mal ausgerechnet, ich habe so 15 Minuten Schwerelosigkeit akkumuliert. Da kann ich zumindest mit den Virgin Orbits oder wie auch Virgin Galactic Flügen zumindest mal mithalten. Aber die echte Sache und echt ISS und so wie die jetzt da unterwegs sind, ja, das wäre schon, das ist schon nochmal was anderes.
Ich hatte, jetzt haben sie jetzt natürlich die Kapsel gerade weggemacht. Ich wollte das nämlich eigentlich haben, weil also Markus Wand, Markus ist ja mit dir im Prinzip ausgewählt worden. Das heißt, der erste aus eurer Klasse, der geflogen ist. Und aus vielerlei Hinsicht finde ich interessant. Erstmal mag ich Markus total gern, weil er so ein Strahlemann ist und so jemand auch irgendwie zeigt, dass er irgendwie Bock drauf hat und dass er irgendwie Spaß an seinem Job hat und beziehungsweise für mich ist sehr einfach, ist ihn mit ihm andere Menschen für Raumfahrt zu begeistern, so, ne, weil Raumfahrt darf auch Spaß machen und das ist jetzt nicht nur Forschung, sondern es ist auch einfach cool, so, ne, und da ist er einfach ein guter Kandidat. Ich will so ein bisschen drauf hinaus, es ist ja der erste Flug tatsächlich gewesen, der dann auch über einen Drittanbieter, sag ich jetzt mal, gelaufen ist, also es war über Axiom, das heißt, die ESA hat Axiom mit Flugmöglichkeiten eingekauft und die an Mitgliedsländer praktisch weiter vermittelt, sag ich jetzt mal. Ist, glaube ich, noch ein riesengroßes politisches Ding, was da irgendwo hinten dran steht oder so. Was so in der Community so ein bisschen immer gesagt wird, ist, Schweden und Polen haben einfach als erstes hier gesagt und das Geld auf den Tisch gelegt und deshalb ist Schweden geflogen und Polen fliegt als nächstes und Deutschland hätte auch nur Geld auf den Tisch legen müssen und dann wäre auch Deutschland dabei gewesen.
Das ist korrekt. Da habe ich auch sonst nicht.
Okay, ich lache, aber es ist im Prinzip eigentlich traurig, weil also...
Ja, und vor allem ist es in den Größenverhältnissen so pervers, ja. Wenn man sich anguckt, wie viel wir jedes Jahr in so diese Human Exploration Programme einzahlen und natürlich gibt es dann das Geo-Return-Programm, aber es ist schon spannend, wie viel man direkt davon hat. Und wenn man direkt dafür bezahlt, kann man auch, wenn man das möchte, die volle Kontrolle darüber haben. Schweden wollte das nicht zu vollen Dingen. Die haben auch einige ESA-Experimente gemacht. Aber es ist auch viel schneller, weil ich finde, es gibt nichts Frustrierendes als für die Unis, für die Forscher, wenn ich ein Experiment bei der ESA einreiche, das wirklich wichtig ist, und dann warte ich mal 5 Jahre drauf oder 8, bis das fliegt. Da kann ich ja auch keinen Doktoranden und so auf so ein Projekt setzen, die ja die Arbeitstiere sind, sage ich mal, in diesen Programmen. Und bei Markus von Auswahl bis Flug ein gutes Jahr, ja, von 10 Monate Astronautenausbildung. Das ist ja auch völlig planbar. Das sind ja auch Zeiten, in denen ich wirklich Forschung betreiben kann und Dinge tun kann. Das war schon cool. Und ich fand das bei Markus, also wenn man sich den Axiom 3 Start nochmal anschaut, so geil. Weil die sitzen da oft so versteinert. Weil versteinert natürlich auch in der Fighter-Pilot-Welt ja als Jetpilot das Maximum an Coolness ist. Ja, so, ja, ich reite 20 Millionen PS, aber ich, ja, meine Lippe zuckt nicht. Und Markus ist halt so den ganzen Flug über. Saß er da so drin. Er hatte auch keinen Job, fairerweise. Ja, er war die Nummer 3. Nur am Grinsen, schon auf der Brücke rüber. Ich dachte, so geil, Markus, wirklich. Und wir standen bei der Auswahl noch nebeneinander, aber die haben uns da alphabetisch aufgestellt, ne? Und Wand kommt kurz vor Winter. Und wir waren ehrlicherweise so ein bisschen frustriert davon, dass wir nur Reserveastronauten sind, was wir auch erst 2 Stunden vorher erfahren hatten. Oh, krass. Und ja, das war krass. Das fand ich überhaupt nicht lustig. Und so ein einfacher, vielleicht Pilotenfrustbekämpfungsmechanismus ist halt blöde Witze reißen. Und dann standen wir da auf der Bühne und wir haben mit uns also einen blöden Witz nach dem anderen gerissen. Und ihn dann ein Jahr später ins All fliegen zu sehen, auf einer Mission, die unter anderen Umständen auch meine hätte sein können oder eine deutsche. Das war ein sehr großes Wechselbad der Gefühle für mich. Hm. Ja, das war krass.
Ja, das ist, glaube ich, wohl. Und ich glaube, also tatsächlich, es geht auch gar nicht um so astronomische Summen. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, auch im deutschen Sprachraum nicht so ganz angekommen.
Nö, es geht also 35 Millionen Euro, wenn man gut verhandelt mit Axiom, 50, wenn man schlecht verhandelt. Das sind so die Summen. Man sagt natürlich, für jede Privatperson, auch für mich, sind, lass mal die Mitte nehmen, ja, 40 Millionen Euro. Das ist schon ganz schön viel Geld, wenn ich das selber bezahlen soll. Wenn wir Forschungssummen uns angucken, wenn wir deutsches Raumfahrtbudget angucken, wie viel wir auch verdienen, was die deutsche Raumfahrtindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie jedes Jahr an Umsatz macht, wie viele Menschen da arbeiten und begeistert werden sollen, dann sind das Peanuts. Das sind Marketingbudgets von großen Konzernen. Das ist...
Tja, vielleicht gucken wir noch ein bisschen in die Fragen rein, weil ich bin, also ich muss sagen, das Thema deprimiert mich so ein bisschen, weil es natürlich, ja, weil da viel möglich ist und ich natürlich auch mir irgendwie wünsche, dass es irgendwie, ja, wir eine starke deutsche Raumfahrt haben und da aber halt auch, ja, solche Persönlichkeiten dazugehören und ich finde es fatal, was, ja, die... Ich sag mal, das Vorbildfunktion für Mädchen angeht, das höre ich dann auch mal so, ja, auch Männer können ein Vorbild für Mädchen sein. So, ja, jeinisch, es ist schon nochmal was anderes, wenn man auch eine Frau da hat und im Prinzip Mädels sich vorstellen können, hey, coole Frau, ich will so werden wie die. Und da wäre es einfach mal angebracht, dass es da mal auch ein Vorbild für gibt. Und auch, klar, können Männer auch Vorbilder für Frauen sein. Aber also mindestens eine, fände ich mal ganz schön. So,
witzig, andersrum auch. Ja. Würde man denken, aber den wichtigeren Aspekt zu dem, was du gerade gesagt hast, Mo, finde ich, war natürlich anfänglich auch frustriert. Für mich selber persönlich 2 Wochen lang nach dieser Auswahl sehr stark. Für die Zukunft der Raumfahrt und der Spitzentechnologie in Deutschland noch länger. Bis ich gemerkt habe, naja, das ist halt, wenn die einen da nicht so viel Bock drauf haben, sind Steuergelder, politischer Wille ist gerade nicht so viel da, dann bei der Bundeswehr hätten wir früher gesagt, ne, leben in der Lage, muss man halt mal gucken, wie kann es denn anders clever gehen. Und dann wird es plötzlich super spannend, finde ich, und total positiv zu sagen, okay, kommerzielle Raumfahrt, da stehen wir wirklich mega spannend, genau am Anfang der Geburtsstunde. Wir werden es die nächsten 10, 15, 25 Jahre explodieren sehen. Und das wird so gut und so spannend. Was jetzt für mich zum Beispiel bedeutet, ich glaube sehr daran, dass es möglich ist, eine echte kommerzielle astronautische Mission umzusetzen. Das heißt, nicht mit Sponsorengeldern, sondern mit dem Investment von Firmen, die damit wirklich wieder Geld verdienen können. Mhm. So, das ist möglich. Das hat tatsächlich noch niemand geschafft. Aber wenn man clever genug ist, kann das gehen. Und das finde ich ein sehr spannendes Rätsel, jetzt zu gucken, bin ich, sind die Menschen, die mit mir zusammen auf diesem Weg unterwegs sind, clever genug, das hinzukriegen. Weil dann ist der Weg, sag mal so ganz, den Markus gegangen ist, schon ein bisschen kürzer, knackiger und dadurch leicht attraktiver als die klassische Astronautenausbildung. Also ich finde das schon. Und dann, wenn das so klappt, würde ich mir denken, ja, alles richtig gelaufen, alles richtig gemacht. Mm. Ja, so, und das mit den Vorbildern. So, lass mich das noch kurz ansprechen. Ich finde das auch, das kann man manchmal nicht so richtig nachvollziehen. Ich selber hatte auch sehr viele männliche Vorbilder. Mich hat das nie gestört. Und es gibt mit Sicherheit einen Teil Mädchen, die sich Männer zum Vorbild nehmen, auch Jungs, die ihr Frauen zum Vorbild nehmen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Menschen, die so nicht aufwachsen und so nicht erzogen werden, die brauchen das. Und wie oft ich zu diesen Themen gefragt werde, ist unglaublich. Und deswegen macht das schon Sinn, wenn wir doppelt so viele Ingenieure haben wollen und doppelt so viel Wohlstand aufbauen, dass wir das auch mit der ganzen und nicht nur der halben Bevölkerung machen.
Ja, und ich sag mal, so ein bisschen wie Ingenieure ticken oder wie irgendwie meine Kommilitonen drauf waren oder was die triggert, also... ja, es kann auch mal ein kleines technisches Problem sein, aber ich sag mal, dass wir Apollo-Programm hatten und dass wir im Prinzip im Silicon Valley eine blühende Industrie haben und dass im Prinzip, wenn Kalifornien eine Volkswirtschaft wäre, dann wäre das, keine Ahnung, Platz 4 oder so. Nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist auf jeden Fall, wäre beeindruckend. Das kommt auch daher, dass im Prinzip es gab krasse Programme und es gab Menschen, die sich halt diesen krassen Programmen stellen konnten und die halt Bock hatten auf diese Probleme. Und ich glaube, das macht was mit einer Gesellschaft, wenn man sich solchen krassen Herausforderungen stellt. Und es gibt Probleme auf der Erde, die man lösen kann. Und es gibt Leute, die sich denen verschreiben. Aber es gibt halt auch die Leute, die sagen, wir wollen die nächste Grenze der Menschheit angehen. Und für mich ist die im All. Und denke, dass das ganz viele Leute triggert. Und selbst wenn die dann auch nicht in der Raumfahrt landen, im Endeffekt, wenn es die dazu bewogen hat, einen technischen Studiengang zu wählen oder sich für Technik zu interessieren, dann ist das die halbe Miete, weil wir brauchen halt Leute, die was aufbauen und nicht Leute, die drüber diskutieren. Also ich glaube, es gibt ganz viele.
Also ich finde, das ist auf so vielen Ebenen, was du gesagt hast, so wichtig, weil selbst wenn die Menschen dann, die Jungen, nichts Technisches studieren, alleine zu sagen, boah, es lohnt sich, normale Ziele zu haben und dafür richtig Gas zu geben in meinem Feld. Das ist doch das, was wir brauchen. Und wir haben das halt gemeinerweise heutzutage, es gibt in jeder Ecke Extremismus. Ne? Es gibt einfache Antworten bei Linken, bei den rechten Extremen, bei den religiös Extremen, kommt dann immer nur aufs eigene Umfeld drauf an. Und ich sage, aha, da ist eine Vision, da kann ich was reißen. So, und die ganze große Mitte, die ist so, ja, hast du Haus, hast du Auto, hast du Haus, hast du Kinder? Wo ich mir als junger Mensch auch denke, ja, okay, aber dafür muss ich jetzt also nicht so hart Gas geben. Da kann ich ja auch Netflix und chill. Und dann zu sagen, jetzt pass auf, aber es gibt schon geile Sachen, die du hinkriegen kannst, wenn du dir richtig Mühe gibst. Und dafür müssen die auch Menschen tun, mit denen sich die anderen wieder identifizieren. Und diese Menschen müssen das auch noch halbwegs nahbar rüberbringen. Und dann, meine Lieblingsserie, nur weil du sie schon angesprochen hast, ja, For All Mankind, Apple TV, wer das noch nicht gesehen hat, boah, ihr habt wirklich was verpasst, so geil. Aber da sieht man das, weil die haben ja dann irgendwann Männer und Frauen im All, was passiert, wenn man wirklich einen Querschnitt der Gesellschaft und alle repräsentiert, weil es ja auch die gesamte Gesellschaft dann mitnimmt und alle dann auf diese Themen Bock haben und sagen, ja, und ich habe keine Klimascham und ich verstehe auch, dass neben mir ein Flugzeug oder ein Flughafen ist und wir können diese Probleme auch wirklich da lösen. Sagen, wer hat denn gelernt, wie man Wasser wirklich recycelt, wofür man Solarzellen braucht, wie man vernünftig mit UV-Licht Pflanzen zum Wachsen bringt? Das ist ja nicht, weil wir das hier irgendwie zwischen München und Köln diese Probleme hatten und lösen mussten.
Also ich würde mal behaupten, deine Chancen werden noch besser oder beziehungsweise für alle Europäer werden sie besser, wenn wir einen eigenen Crew-Zugang zum All hätten. So, das ist, sage ich jetzt mal, wird seit 40 Jahren diskutiert. Ich hätte gesagt, wir waren in den späten 80ern, Anfang 90ern, waren wir gar nicht so weit davon entfernt, dass es in die Richtung geht und gibt es 1 Million Gründe, warum es dann vielleicht nicht so weit wurde und jetzt haben wir den Punkt erreicht, erstens, dass es kommerzielle Firmen gibt, die das machen. Also das heißt, diese alte Erzählung, man braucht Länder und wir sind noch besser, wenn wir alle europäischen Länder zusammen machen, dann können wir Raumfahrt betreiben. Das kann ein einzelnes Land nicht. Das ist widerlegt. Das ist einfach mittlerweile, macht man sich da was vor, weil das offensichtlich andere auch ohne das hinkriegen. Und Sowjetunion, Russland, USA, China, Indien hat jetzt gerade Menschen ausgewählt, die sollen mit eigenen indischen Raketen, mit eigenen indischen Raumschiffen ins All fliegen. Das ist so, ja, the top, was man sich stellen kann als ein Land, diese Herausforderung. Und das machen die aber so, ne, mit den Mitteln, die sie haben. Aber sie haben sich das erklärt und wollen das tun. Wie schätzt du aktuell die Lage oder die Stimmung? Wird das passieren oder ist da gerade so ein was am Kippen oder?
Ich glaube nicht. Also die ESA und der Director General Josef Aschbacher, die werben da sehr dafür und natürlich wäre das in der idealen Welt sinnvoll, weil wir dann wirklich Hauptpartner auf Augenhöhe wären. Ja, völlig ohne Abhängigkeit, kein Juniorpartnertum mehr. Echter eigener Zugang zu ganz vielen Dingen in dieser Richtung. Sehe ich das im Moment realistisch? Nein. Ich sehe auch, also es gibt viele kommerzielle Firmen, die daran arbeiten, Raketen an sich ins All zu schicken. Es gibt auch in Deutschland ein paar, es gibt in Europa einige, die es können. Bemannt, crewed, ja, astronautische Raumfahrt, sind die alle ganz weit weg davon. Und auch der politische Wille ist noch weiter weg als die technischen Möglichkeiten. Die ESA-Mitgliedstaaten, ja, Europa selber hätte natürlich die Möglichkeiten. Wir hätten das Geld und das Know-how. Wir haben nur die Einigkeit nicht, die anderen haben. Das ist unser großer gemeiner Unterschied. Die USA sind halt eins, Russland, damals Sowjetunion, eins, China, eins, Indien, eins, mit sehr starker politischer Führung und politischem Willen in diese Richtung. Und diese 22 ESA-Mitgliedstaaten da auf eine Linie zu kriegen, ja, zwischen Italien und Spanien und Skandinavien und Westeuropa und Zentraleuropa, aber die mögen es nicht, wenn man sie Osteuropa nennt, das wird immer unsere ganz große Herausforderung bleiben, an der das noch lange scheitern wird, bis man irgendwann merkt, oh shit, wir brauchen das wirklich und jetzt ist es an der Zeit. Und auch SpaceX hat es nur geschafft, weil es die NASA finanziert hat, ne, in Teil.
Die Frage kam übrigens von Sunny. Ich muss immer die Namen, sollte ich mehr dazu sagen. Also eure Fragen werden hier vorgelesen und die werden gestellt. Ich hatte hier gerade was ganz Schönes. Ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle, wer das gesagt hat. Das fand ich nämlich... das wollte ich nicht...
Während du suchst, Heini Roggenmoser fragt, was meine Tochter zu meinem Job sagt. Meine Tochter ist 3,5. Für die ist es A, völlig normal, dass ihre Mama Pilotin ist und Astronautin. Das ist in unserer Welt, naja, Mamas machen das halt. Papas nicht, das ist halt so. Und ansonsten, das, was die Eltern machen, ist leider nie besonders cool. Also ja, immer wenn die ein Flugzeug siehst, sagt die, oh, Mama, Mama. Ja, ansonsten fliegt man halt ins All. Das ist der Rand ihrer Meinung. Bisher, mal gucken.
Ich habe den Kommentar gefunden. Matthias Lücking sagt, selten so eine motivierende Menschen wie dich erlebt, Nicola. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Das ist ja nett. Ich gebe mir Mühe. Oh, flacher Mars. Ich bin ja immer noch und ich finde diesen Händel mega geil. Also ich hoffe, er ist ironisch gemeint. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist jemand Cleveres dahinter. Sei, wenn es mit dem Mond nichts wird, fliegt Nicola halt direkt durch zum Mars. Ha, da müssen die das mit dem Antrieb schon noch ein bisschen besser lösen. Ich halte ehrlicherweise Mars-Missionen, die 9 Monate Anreise haben, nicht für realistisch. Ich glaube nicht, dass das unter diesen Voraussetzungen passieren wird, sondern da platzt der Knoten erst, wenn wir schneller unterwegs sind und es so max 3 Monate dauert, bis wir da sind. Das ist dann irgendwann realistisch. Ne? 3 Monate hin, 1 Monat vor Ort. Also man hat ja immer nur die Wahl, 1 Monat vor Ort oder so 18 Monate, weil sich ja die Erde und Mars immer mal nah sind und dann trennen die sich wieder und dann kommen sie sich wieder näher, wie jede gute Ehe. Dann so. Und deswegen kann ich immer nur kurz da bleiben oder halt wirklich 18 Monate am Stück, was, glaube ich, für die erste Mission viel zu große Herausforderung ist. Deswegen, und ich bin so 1 Jahr im All, das ist schon geil, aber 3 so richtig, nicht so wirklich mit Return-Ticket, das ist noch nicht mein Ding. Da muss ich älter werden dafür. Viel älter.
Meine Community wird es bestimmt mega interessieren, was du eigentlich vom Starship hältst. Das ist so tatsächlich, die haben jetzt eine Red Race Rehearsal gemacht, das heißt im Prinzip die dritte orbitfähige oder die flugfähige Rakete in kompletter Stack-Variante steht da jetzt auf dem Pad und die haben die komplett mal betankt und praktisch bis 10 Sekunden sind sie an den Countdown rangegangen und Flugerlaubnis ist noch nicht da, aber letzte Woche gab es die Untersuchung des letzten Mishaps, also praktisch, die sind ja nicht in Orbit gekommen, aber von wegen, was da beim zweiten Flug passiert ist, die Erklärung, die SpaceX da geliefert hat an die FAA, die wurde abgesegnet. Also die FAA gesagt, jo, ihr habt erkannt, warum das Ding nicht so geflogen ist, wie ihr vorher gesagt habt, dass es fliegt. Und wir sehen auch die Punkte, die ihr meint, die man verbessern müsste, als so, dass man die wirklich verbessern müsste. Was ein Riesenschritt ist, vor allem, weil es ja bei den 2 vorherigen Flügen, die wir schon hatten, immer schneller ging. Also das heißt, beim 2. Flug hat es schon mal nicht so lange gedauert, wie man sich das gedacht hat. Und was denkst du vom Starship oder verfolgst du das?
Ja, natürlich verfolge ich das. Das sind ja wirklich die spannenden Sachen mit den großen Raketen, die wirklich viel ne, Payload Capacity haben, also wo man wirklich viel Menschen oder Sachen reinpacken kann, die auch die Fähigkeit haben, über den niedrigen Erdorbit hinauszukommen. Das ist ja auch vielen Menschen auch immer nicht klar. Man sieht es ja auch immer im Hintergrund. Ne? Wir haben so 100 Kilometer Atmosphäre. Wie lange haben die vorher gebraucht, um da durchzukommen? 2 Minuten. 400 Kilometer in Höhe ist die ISS unterwegs. 400 Kilometer, da bin ich von München nicht in Berlin. Da brauchen die, was haben sie braucht? 6 Minuten oder so. Sind wir da? Bis wir wirklich andocken, dauert es länger, aber gut. Mond, 380.000 Kilometer. Da brauche ich mit dem Auto nicht mehr 4 Stunden hin, sondern irgendwie 160 Tage. Ja. Das sind so die Dimensionen. Und dann ist es schon spannend, wenn es eine Rakete plötzlich wieder kann oder können soll. Mhm. Jetzt gibt es zu Starship, ich glaube schon berechtigterweise, einige Fragezeichen. So muss man das, die haben ja dieses System, dass die ihre ganzen kleinen Motoren nehmen und ganz viele zusammenbauen und dann sind es irgendwie 27 oder 30 Stück und dann war es ja auch am Anfang spannend, dann sind ein paar an und ein paar nicht und es bilden sich lustige Muster. Und wenn es nicht SpaceX wäre, sondern eine Firma, die noch keine Erfahrung hat, würde ich auch sagen, ob das was gibt? Der Ansatz aber von SpaceX ist so lange schiefgehen zu lassen oder es zu versuchen und das Scheitern zu akzeptieren, bis es geht, der ist halt clever. Weil man unglaublich viele ja Daten gewinnt. Der Deutsche würde sich zu Tode rechnen, zu Tode simulieren, bis er ganz sicher ist, dass es geht. Auch das ist ein sinnvoller Ansatz, der dauert halt nur 3-mal so lang. Und in der Raumfahrt bedeutet das 30 Jahre. Und SpaceX, die haben immer voll drauf, denen ist das auch, die sind da hart genug im Nehmen, um den ganzen öffentlichen Druck auszuhalten. So, FAA, geiles Thema, ja, weil da gibt's ja gar niemanden. Ja. Die haben ja einen da sitzen, so ein FAA-Liaison, der sagt, naja, wird schon passen. Gibt's irgendwie eine halbe Stelle, die für die ganze Raumfahrt zuständig ist. Und nur wieder Fun Fact, weil ich sie so gerne mag, die FAA ist ja auch die Stelle, die die Boeing 737 MAX 8 zugelassen hat. Also mehrfach. Reliability Level nicht so gut, aber SpaceX schon. Und ich glaube, weil jemand so verrückt ist, wie Elon Musk dahinter steht, wird das funktionieren und wir werden das bald sehen, dass das fliegt.
Das ich hatte vorhin von der Geschichte erzählt, ne, von wegen, dass die europäische Delegation unten war und sich Starliner und SpaceX angeguckt hat und dann auch so dachte, ja, was machen die denn hier eigentlich? Und also, da sind die schon erfolgreich in Orbit geflogen, aber es war so von wegen, also Crewflüge ist nochmal ein anderer Schnack und ja, ein Orbit ist schwer, aber also macht erstmal Crew und ich verfolge ja Raumfahrt jetzt schon auch so ein paar Jahre und man musste sagen, ich hatte im Nachhinein immer so ein paar Interviews im Kopf oder so und da hatte ich das Gefühl, dass es auch ganz schön viel Hochmut in Europa war gegenüber SpaceX, aber auch gegen Indien. So,
Dafür, dass wir das gar nicht können, das muss man jetzt nochmal sagen, in Europa kann niemand bemannt astronautisch gut starten. Als europäische Delegation dahin zu fahren, sagen, macht erst mal, ja, und dann gibt es den dicken staatlichen Ansatz, vielleicht fliegt Ariane 6 ja auch irgendwann mal, vielleicht aber auch nicht. So, und bemannt schon mal gar nicht und wir haben dann diese fiesen Kostenexplosionen, weil wir meinen, wir können das besser. Und es liegt ja meiner Meinung nach, persönliche Meinung von außen, nicht an den Ariane Group Ingenieuren, ja, sondern es liegt an dem ganzen Quatsch, den die außen rum veranstalten, die Politiker und dann hat da noch einer was und dann müssen wir das wieder ein bisschen aufteilen. Und eben dieser völlig fehlenden Fehlerkultur. Wenn wir uns ja vorstellen, Ariane würde das machen. Los und boom, los und boom, ja. Was das für eine Häme und einen politischen Druck geben würde, anstatt zu sagen, naja, so geht das halt, so macht man das. Mhm. So haben die das früher auch immer gemacht. Das, ja, das müssen wir aushalten lernen, dann klappt es auch mit dem Crew-Vehikel. Mhm.
Ist ja irgendwie, oder mir ist es gerade naheliegend von wegen, weil du halt auch Bundeswehroffizierin warst, Eurofighter. Der eine Flügel wird in der Nähe von Madrid gebaut und der andere in der Nähe von München, wo du sagst, von wegen jeder Ingenieur fässt sich da an den Kopf, zu sagen, von wegen, du kannst doch nicht zwei Werke, die irgendwie zigtausend Kilometer voneinander entfernt sind, irgendwie das gleiche Bauteil, aber spiegelverkehrt bauen lassen und das dann irgendwo wieder zusammenbauen. Und da muss man sagen, das gibt es ja oft auch in der Raumfahrt einfach, also grundsätzlich die Idee, dass wir unsere europäischen Rüstungsprojekte verzweigen, hat ja Sinn. Ich meine, wir haben uns 10.000 Jahre lang auf die Fresse gehauen in Europa und es ist auch noch gar nicht so lange her, dass das passiert ist mit deutscher Beteiligung und wir haben jetzt auch wieder einen Konflikt oder so und grundsätzlich zu sagen, hey, wir verzahnen das alles und dementsprechend ist das Friedensstiften oder so, macht ja irgendwo Sinn. Manchmal von Ingenieurspunkt oder auch von gesamt organisatorisch von irgendwelchen Projekten ist es natürlich alles Sand im Getriebe von effizienten Systemen, sag ich jetzt mal.
Das ist das Problem der Prioritäten. Und dass das nie klar kommuniziert wird und gewählt oder ausgesprochen mit Diskussionen. Was ist uns denn jetzt, wenn wir jetzt mal rein im Bereich der Verteidigungsfähigkeit, also bei so einem Eurofighter oder FCAS, das ist das nächste Kampfflugzeugprojekt, was wollen wir? Was ist uns am wichtigsten? Welche Reihenfolge nehmen wir? Also es gibt zum einen die Priorität funktionierendes Flugzeug. Das wäre schon mal geil. Dann gibt es natürlich auch den Punkt Kosteneffizienz. Also ja, fliegen, ne, funktionsfähiges Flugzeug, aber bezahlbar wäre auch nicht. Auch zu Recht ist das natürlich ein netter Anspruch. Und dann eben dieser Anspruch, ein verbindendes Element zu sein. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das das viel kleinere Argument ist, dabei diese Projekte zu verzweigen, als zu sagen, wir verteilen das auf mehrere Schultern. Das ist ja auch sinnvoll. Das machen wir in Deutschland, das machen wir in Europa. Aber wenn das der Hauptzweck wird, ne, und in Deutschland ist ja immer so, jeder Politiker, jeder Abgeordnete hat seinen Wahlkreis. Am liebsten wäre, in jedem Wahlkreis wird eine Schraube produziert, weil dann sind alle glücklich und jeder hat einen Arbeitsplatz. Und das steht halt immer in diesem großen Kampf mit der Verteidigungsfähigkeit oder der Flugfähigkeit. Im Moment ist es so, dass immer die politische Ebene, die Balance, dass wir müssen das auf alle verteilen, jeder muss seinen Anteil kriegen, deutlich über dem Ergebnis steht in der Priorisierung. Ob das jemand bewusst so möchte oder nicht, das weiß ich nicht, das glaube ich gar nicht mal, wenn man die Einzelnen fragen würde, aber es ist halt dann das Ergebnis. Und sich hinzustellen und zu sagen, nein, ihr habt zwar 20% bezahlt, aber ihr kriegt nur 15% Produktion in euer Land, weil es anders keinen Sinn macht, das ist halt schwierig. Und dann haben wir das Problem, dass wir dadurch, durch diese Ansätze, ja auch keine Konkurrenz haben. In Amerika mehrere Firmen in der Luftfahrt, mehrere Firmen in der Raumfahrt. Und Konkurrenz belebt das Geschäft massiv. Ja. Und bei uns gibt es 1,5 so Giganten, die dann natürlich auch immer gezwungen, also einen Giganten in Deutschland, einen in Frankreich, die werden dann immer noch gezwungen, zusammenzuarbeiten, was die alle dämlich finden. Und das bringt dieses den brutalen Sand im Getriebe. Hm. Einen Politiker zu finden, der sagt, machen wir jetzt mal anders, ganz schwierig.
Ja, ein Problem ist so ein bisschen, was ich da halt so sehe, da wären wir bei dem Thema vorhin von wegen mit, was macht das mit einer Gesellschaft, weil natürlich Arbeitsplätze ist so das, wenn man so in Legislaturperioden denkt, dann ist das, was Sinn macht oder Staatsgelder in irgendwelche Regionen zu liefern, das ist praktisch was, womit du eine Kommunal- oder eine große Wahl irgendwo gewinnst oder so, aber der weiter ausschauend ist ja, Raumfahrt ist ja jetzt ja nicht mehr nur, dass wir irgendwie staatliche Raketen bauen, da ist ja ein Riesenmarkt, der jetzt losgeht. Es ist jetzt schon so, dass, also es ist nicht Hardware getrieben, was da an Umsatz gemacht wird, sondern es ist Daten getrieben. Das heißt, das Geld, was verdient wird mit der Raumfahrt, ist überwiegend, kommt das durch Daten, die halt mit Raumfahrt generiert werden. Das ist Erdbeobachtung, ist das, sind das Funkservices, ob das jetzt irgendwie geostationäre Satelliten sind, das ist Starlink und was auch immer, aber im Prinzip diese Daten, die verdienen jetzt Kohle und da ist ja, das All ist unendlich und auch die Möglichkeiten sind unendlich und wir können uns, glaube ich, aktuell noch nicht richtig, oder meine Community und du wahrscheinlich schon eher, aber ich habe leider das Gefühl, dass 99,99% im deutschen Sprachraum noch nicht verstanden haben, dass da gerade wirtschaftlich das neue China passiert. Also im Prinzip dieser Wirtschaftsraum, der da...
Das wird viel drastischer. Also das ist das richtig Gemeine an der Raumfahrt. Wir brauchen jetzt richtig große Investments und sehr viel Weitsicht. Ich glaube, das geht nicht in Legislaturperioden. Ja, das haben wir gesagt, wann startet ihr? Können wir das noch in unserer Regierung sagen? sondern jetzt, ich sag mal so Größenordnung, ja, 10, 15 Milliarden Investment, dann müssen wir 10 bis 15 Jahre mindestens warten, um das wieder reinzukriegen. Dafür haben wir nicht genug Weitsicht. Aber in 10 bis 15 Jahren, wenn die anderen dann richtig viel Geld damit verdienen, jetzt bei mir in Bayern würde man sagen, dann schauen wir wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirge, Weil dann ist, ja, dann ist der Zug abgefahren und dann wird das Investment ja nur noch höher, weil es den Platz hier schon gibt und die Abhängigkeit ist voll da. Und ist das perverse, aber Fun Fact, auch mein Livestream heute Abend wird zugeschaltet per Starlink, weil ich lebe auf dem Land und da liefert die Telekom 16 Mbit und hat auch keine Lust, das zu ändern. Und Starlink ist so geil, 200 Mbit, wherever you want it. Bin ich politisch dafür, dieses Monopol zu befeuern? Nein. Finde ich es schön, von zu Hause auch mal was arbeiten zu können? Ja. Und wir haben einfach selber kein System. Und es wird den Autobauern genauso gehen, die alle ihre eigenen Satellitenkonstellationen fürs autonome Fahren brauchen. Das wird den ganzen Ressourcenabbau so gehen. Das wird uns noch richtig ärgern, wenn wir da nicht mit dabei sind. Und dann ist ja so, was mich immer total ärgert und fast schon triggert, ist, wenn jemand sagt, ja, die Raumfahrt kostet so viel. Der offizielle Talking Point der ESA, ja, die Raumfahrt kostet einen Europäer im Jahr weniger als einen Kinobesuch. Was sind das für eine emotionslose Begründung? Also irgendwie, man kann es runterrechnen, jeder weniger als 15 Euro. Das ist sau sinnlos. Jeder Euro, meiner Meinung nach, den wir in die Raumfahrt investieren, den kriegen wir ja mehrfach zurück. Es wird ja nicht verbrannt im Raketenstrahl, sondern der geht in Menschen, die in Deutschland, in Frankreich an dem Thema arbeiten, die mit diesem Geld schlauer werden, die witzig von diesem Geld auch wieder essen gehen, arbeiten gehen, Steuern bezahlen, Umsatz machen und unsere Wirtschaft ja befördern. Mhm. So geht das in meiner Welt. 1 Euro ausgeben, 4 zurückkriegen. Das ist clever.
Euro ist richtig Stichwort. Bevor ich es vergesse, ich habe mir einen Marker drauf gemacht und zwar mein Kumpel Ian, der in den Crew-Starts normalerweise mit mir hier sitzt, der versucht gerade mit einem Fundraiser seine Reise zur International Space University zu finanzieren und das ist ein Riesending für ihn und das ist etwas, was er als Student nicht leisten kann und was ich komplett nachfühlen kann, dass er das so nicht leisten kann. Und ich finde es ultra mutig, dass er gesagt hat, hey, ich versuche das öffentlich einzuwerben. Ne? Er macht sich da im Prinzip nackt und sagt, hey, ich hab die Kohle nicht, aber ich brenne für europäische Raumfahrt, ich brenne für Crew-Raumfahrt und ich brenne für internationale Kooperation im All und ich will dahin, weil das, wenn Europa in der Zukunft der Raumfahrt eine Rolle spielen wird, dann müssen wir als Studenten auch dort sein und das mitkriegen, weil die Studenten, die jetzt in den USA jetzt studieren und dann später in den Programmen sitzen werden, die sind da halt. Und deshalb hier ein große Bitte an alle Leute, die etwas Gutes tun wollen mit, ja, vielleicht einem Euro, den sie überhaben. Spendet doch gern für die GoFundMe-Kampagne vom Ian. Link ist hoffentlich in der Beschreibung. Ansonsten bitte einer von den Moderatoren nochmal in den Chat werfen. Ich werde ihn ansonsten nachfliegen. Finde ich eine Riesensache und ich finde es mutig. Und ich finde, das ist auch etwas, was uns in Deutschland so ein bisschen fehlt. Also, dass wir zu sehr vielleicht drüber nachdenken, was könnten da andere Leute drüber nachdenken oder drüber denken, wenn ich das irgendwie mache, sondern machen, versuchen und ja, einfach dafür gehen so und nicht drüber zu sehr grübeln.
Für mich war immer die wichtigste Guideline, ist es eine echte Grenze der Physik oder ist es auch ein echtes Problem, also Hunger, Kälte, das ist ein echtes physikalisches Problem, das kann ich mir nicht wegdenken, aber mein eigenes Ego, alles, was ich mit der Macht meiner Gedanken so ändern kann, das ist nicht echt. Ja, man würde auf Social Media finden, it's a wiss, it's a wuss, it's a woozy. Ist völlig egal. Immer, ich würde auch mal voll drauf machen, ich finde das auch super, vor allem weil Ian so mein, Ian, sag mir, ich bin, aber du bist so voll der perfekte Übernerd der Raumfahrt, weiß alles, kann alles, so jung eigentlich, noch mitten in der Ausbildung, sofort, ja, das korrigiert und ich sehe genau, das ist das und das ist das, so, solche Leute brauchen wir, voll gut, ich unterstütze das.
Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt schon nach 10, wir haben 1 Million Fragen natürlich noch, Nicola, siehst du eine Frage, die dich sofort irgendwie anspringt, wo du sagst, da willst du auf jeden Fall noch zu antworten? Es kamen ein paar Sachen tatsächlich nach Artemis und Mond. Und das ist ja natürlich auch für Europa ein großes Ding, weil wir im Artemis-Programm ja auch mithängen. Wir sind das erste Mal, liefern wir ein missionskritisches Bauteil mit dem European Service Module. Das ist so in der Geschichte noch nicht passiert. Und das heißt also, da ist Europa in diesem Artemis-Programm schon sehr verankert so und also es ist ein Bekenntnis an die Industrie, ist ein Bekenntnis an die europäische Raumfahrt und es ist ein großes Ding und wir hoffen oder beziehungsweise die deutschen Space Nerds hoffen natürlich, dass da auch Deutsche in die Richtung fliegen und sich auch denken, hey, wir haben doch, wir machen das ESM in Deutschland und wir haben da politisch doch am meisten irgendwie gepusht, dass das gemacht wird und so weiter und so fort. Was sind deine Emotionen zum Artemis-Programm und wie lange denkst du, wird es noch dauern?
Oh, das sind viele Fragen in einer. Also Artemis, richtig gut. Was viele auch jetzt für die, die nicht so nah dran sind, nicht verstehen, warum ist das jetzt so schwierig, wenn wir das jetzt schon vor x Jahren schon mal konnten, weil wir jetzt nicht nur hinfliegen wollen, um eine Flagge reinzustecken. Wenn ich sage, ich will 2 Mann dahin bringen, die sollen irgendwie 3 Stunden auf der Mondoberfläche überleben, dann hole ich die wieder ab, ist es eine andere Aufgabe, als wirklich langfristig da eine Basis aufbauen zu wollen, in der ich auch wirklich was tun kann, Forschung betreiben kann und so weiter. Und das finde ich super. Ja, das ist wirklich wieder die Grenze des menschlich Möglichen deutlich verschieben. Unglaublich wertvoll, wird uns auch auf der Erde hier noch sehr viel bringen. ISM, richtig gut. Natürlich, Barter Agreement. Ja, die Deutschen sind auch der Meinung, es wird auf jeden Fall ein Deutscher der erste Europäer auf dem Mond, weil darum geht's. Ja, das ist das Rennen. Wer sind ernsthafte Kandidaten? Jetzt alles sehr persönlich, das ist nicht Insiderwissen von mir, sondern nur von außen mein educated guess. Deutschland, Frankreich und Italien. Das sind die 3 großen Raumfahrtnationen. Italien ein bisschen kleiner, aber trotzdem ernstzunehmend. Die Deutschen sind schon der Meinung, das wird ein Deutscher. Wir sind schon ein bisschen größer als die Franzosen und wir haben eben das ESM und wir haben 2 Männer, die dafür bereitstehen. Wenn man jetzt ein bisschen in der Luft- und Raumfahrt unterwegs ist, weiß man, wie politisch Deutschland gerne auftritt und wie das politische Frankreich gerne auftritt. Soll heißen, die Franzosen haben ein ganz kleines bisschen mehr Rückgrat zu sagen, ass. Das wird also ein hartes Rennen. Im Moment, weil ja auch die neue Klasse, also meine Kollegen, die Karriereastronauten sind, Sophie Adenot zum Beispiel aus Frankreich, die graduieren jetzt Ende des Monats von ihrem Basic Training, die stehen dann so langsam für die ersten Flüge bereit. Und natürlich die alte Klasse von 2009, das sind im Moment die Erfahrenen. Ja? Wenn es jetzt losgehen würde, wären das auch die Astronauten, die fliegen würden. Aber es geht nicht jetzt los. Ich studiere im PhD, also in meinem Doktor an einer amerikanischen Uni. Wir haben gerade einen lustigen Kurs und da war eine Folie drin. Da stand Artemis 2 für 2023 noch drauf. Jetzt wissen wir heute, nur sie haben es schon mal fröhlich auf 2025 verschoben. Wenn in der Raumfahrt etwas ein Jahr vorher schon um ein Jahr verschoben wird, da sind die noch echt weit weg. Also ich glaube eher, dass Artemis 2 2026 realistisch passiert. Das glaube ich, wird sich schon halten, 2026, aber da fliegen die ja nur außen rum. Und Artemis 3, 2030, positiv denken bis 2033. Hm. Und muss ich, seid immer politisch, ne? Schicke ich dann noch die Älteren, die das richtig gut konnten vor 15 Jahren, die danach direkt in Rente gehen, schicke ich die dann die aktuelle Erfahrung haben. Wenn es heute losgehen würde, würde ich sehr viel Geld auf Alexander Gerst setzen. In der realistischen Welt setze ich viel, viel Geld auf Sophie Adenau als erste Europäer auf dem Mond. Mhm.
Und da gibt es ganz viele Dinge, wo ich auch unbedingt noch was zu sagen muss. Und zwar mit dem, ja, Franzosen sind da vielleicht ein bisschen anders drauf. Also Emmanuel Macron ist in die USA gefahren zu Joe Biden und er hatte Thomas Pesquet dabei. Und hatte im Prinzip, dann gibt es einen Ausschnitt, wo er sagt, das ist unser Mann für den Mond. So, stell dich mal vor, dass das ein deutscher Politiker so, ich sag mal, schmerzbefreit jemanden einführt. Auf dem Level, also praktisch Olaf Scholz so, ja, das hier ist unsere Nicole und die fliegt ja zum Mond, oder? Und also auch so, in Anführungszeichen ist ja fordernd schon so, ne? Und das kann man sich so ein bisschen schwerer vorstellen und das ist so ein bisschen, ja, wo man so ein bisschen ja, sagen muss, da müssen wir vielleicht ein bisschen auch schneidiger auftreten oder es besser vermarkten und uns da vielleicht auch nicht zu sicher sein und dass die Deutschen vielleicht eher denken, ja, bloß nichts falsch machen und lieber mit unseren Qualitäten, wir sind die gut zurechnungsfähigen deutschen Ingenieure, die keine Probleme machen und so weiter. Es gibt so ein paar Entscheidungen im Leben, wo man auch mal hier schreien muss oder mal pushen muss, so, ne? Und
wo man voll mit richtig viel Selbstbewusstsein sehr marketingorientiert auftreten muss, einfach mal Tatsachen schaffen. Und da ist dieses, höchste Gut, ja, der Bescheidenheit des Arbeiters, der so Kopf unten hält, einfach mal machen. Die anderen werden dann schon merken, dass es richtig gut ist. Leider in der modernen Welt falsch daran. Ja, also das, so funktioniert das heute nicht mehr.
Da fällt ein Kommentar, was mir hier einfällt. Also Gunther sagt, Mo, schön, dass ihr nicht die Hand vor den Mund haltet. Das freut uns natürlich. Ja, war, so sind wir auch, glaube ich, in das Gespräch reingegangen, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen einfach über Raumfahrt reden. Und ja, freut uns, wenn euch das bei euch so ankommt.
Ja, das, und ich finde, es bringt uns alle immer nicht weiter, so in so Floskeln zu reden. Und weißt du, das machen die Politiker für uns schon genug. Ich war auch mal in der Beratung. Ja, je schlechter du dastehst in der Beratung, desto mehr Potenzial hast du. Also europäische Raumfahrt hat ganz viel Potenzial. Aber ich finde es schon wichtig, die Dinge ernsthaft zu benennen, weil das der allererste Punkt ist, wo wir anfangen können, sie gemeinsam zu lösen. Bewusstsein haben, was sind die echten Ursachen, was kann man angehen. Und solange man sich in der Welt der Fakten und der Wahrheit bewegt, ja, kann man dafür jetzt nicht so richtig angegriffen werden. Und so ist das.
Artemis-Programm ist so ein bisschen immer die Steilvorlage für meine, in Anführungszeichen, Abmoderation, weil ich mache ja so ein bisschen. Ein Hauptpunkt mit diesem Kanal ist immer, dass ich sage, von wegen, es ist jetzt gerade die geile Zeit, für sich für diese Zukunft der Raumfahrt zu interessieren. Also erstens passieren halt diese abgefahrenen Dinge gerade. Also ne, wir haben einfach unheimlich viele Crew-Starts wieder. Wir haben generell viele Raketenstarts. Wir haben diese komplett neuen Kosmos an Kommerzialisierung der Raumfahrt. Das muss nicht bemannt sein, sondern halt irgendwie diese neuen Aspekte, die plötzlich uns Fähigkeiten als Menschheit geben, wo zukünftige Generationen sagen werden, das war geil, dass das damals passiert ist, weil das hat uns alle weitergebracht und das hat alles irgendwie beschleunigt und hat es für alle besser gemacht. Wir haben diese krassen Programme auf einmal, wir müssen auch überlegen, ne? Irgendwie seit 72 war kein Mensch mehr weiter von der Erde weg als irgendwie 500 Kilometer, so, das ist gar nichts. So, du meintest, das ist so ein kleiner Streifen Atmosphäre, die wir da haben und ein bisschen drüber ist es. Und Mond, ne, ich weiß nicht, wie viel gesagt hast, wie lange man theoretisch mit dem Auto fahren müsste, da Raketen sind so geil, dass sie da 3 Tage, 4 Tage einen da eben theoretisch hinbringen, ist trotzdem ultra komplex auf allen Ebenen und da müssen richtig kluge Menschen sich zusammensetzen und überlegen, wie man sowas macht und ist richtig cool, dass das jetzt wieder passiert, so, ne, und ich muss auch ein bisschen gestehen, so die Bilder aus der ISS, ich finde das schon cool, aber sie haben sich auch so ein bisschen abgenutzt und so wäre so von ein bisschen, wäre mal Zeit, jetzt mal wieder von Menschen vor einem Krater oder ein Selfie mit einem Mondorbit hinten dran oder so. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Das ist natürlich deprimierend, deine, sag ich mal, Aussicht, wenn du sagst, von wegen, wann Artemis 3 sein wird oder so. Ne? Aber es sind halt technisch hochkomplexe Programme, die da verstatten gehen. Trotzdem kriegen wir jetzt diese ganzen Programme mit und kriegen diese Entwicklung mit. Wir kriegen auch mal mit, wenn was nicht gut geht, und das hast du ja auch gesagt, wegen, ja, jetzt Raumfahrt wird jetzt immer mehr, da wird es auch früher oder später Opfer geben, so, das ist aber bei allem so, das ist bei den Jetpiloten so, das ist bei jeder Art von Risiko, dass man irgendwo eingehen kann, da wird es dazu kommen, und auch das wird man dann irgendwo wegstecken, und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass es die richtige Richtung für die Menschheit ist, sich diesen riesen Problemen zu stellen und praktisch die Menschheit auf ein neues Level zu heben. Und ich glaube, du warst der perfekte Gast, sowohl um Crew 8 hier nochmal nachzubesprechen, die Crew, aber auch um irgendwie nochmal einen Einblick irgendwie in die institutionelle Raumfahrt, in die ESA zu geben. Und ich hoffe, euch allen im Chat hat das groß gefallen, dass Nicole hier war und eure Fragen
sind. Noch ganz kurz, pass auf, ich will noch für 2 Dinge ein ganz klein bisschen Eigenwerbung betreiben.
Sehr gerne.
Wenn du es mir erlaubst. Zum einen, also ich bin ja auf YouTube jetzt nicht besonders aktiv, das ist deine Domäne, das ist auch für alle, die wirklich tiefe Insights wollen, ich glaube, bist du genau der Richtige, auch für die Up-to-Date-News, für alle, die einen sanften Einstieg suchen oder für ihre Kinder-Content oder für Leute, die sagen, die Technik ist mir viel zu kompliziert, ich bin eh so scheiße in Mathe, bin ich auf Insta, ja, Nicola Winter, ihr findet mich, mit wirklich einfacher einfachstem Content, der vor allem unterhalten soll, hier auf YouTube auch. Und ihr dürft die Demo auch mal schreiben, wenn ihr euch das heute Abend lustig fandet. Weil dann kann ich ja anfangen, mich mit Ian abzuwechseln als Co-Moderatorin. Und zumindest immer einer, wenn einer von meinen Kollegen fliegt, ja, wenn jetzt der nicht, im Moment noch nicht benannte polnische Astronaut dann auf Axiom 4 fliegt, dann können wir ein bisschen Inside Scoop dazu machen. Das fände ich dann wieder lustig.
Also ihr hört sich, der Instagram-Account, der ist verlinkt. Da ist auch tatsächlich die Website von Nicole nochmal verlinkt, wenn ihr euch nochmal ein bisschen reinlesen wollt, was Nicole alles so Abgefahrenes macht. Das ist doch, würde ich mal sagen, das perfekte Angebot, weil die Frage kam tatsächlich auch mehrfach im Chat, von wegen, wann Nicola wiederkommt. Und ich denke, da haben wir ja schon jetzt die Steilvorlage bekommen und freue mich da riesig drauf. Und das Schöne ist ja auch bei den ganzen Programmen, die wir jetzt haben, die Raketenstarts, die werden uns nicht ausgehen und die werden dann auch hoffentlich dann wieder zur besseren Zeit liegen. Und das wird großartig. Ich bedanke mich beim Chat auf jeden Fall für eure mega guten Fragen. Also ich musste hier eigentlich nicht moderieren, sondern ich musste einfach nur eure Fragen vorlesen. Und Nicola, total, total toller Gast. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, freut euch auf die Zukunft der Raumfahrt. Die Woche wird spannend. Starship ist on the pad. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich würde sagen, die Woche vom 18. März, markiert euch die mal. Die könnte heiß werden. Also Fluggenehmigung ist noch nicht da, aber es sind noch ein paar Sachen, müssen noch passieren, logistisch. Aber es ist auf jeden Fall jetzt, es liegt in der Luft. Also wenn euch dieses Programm interessiert, auch da macht Spaß. Und sonst nächsten Sonntag natürlich die Raumfahrt-News, dann wisst ihr auch, was die Woche in der Raumfahrt passiert ist. Und ja, ich wünsche uns allen einen schönen Abend und freut euch auf die Zukunft der Raumfahrt. Vielen, vielen Dank, Nicola, dass du da warst. Und dann bis ganz, ganz bald. Immer schön senkrecht bleiben, euer Mo.